Michelle McNamara. Ich ging in die Dunkelheit. Eine wahre Geschichte von der Suche nach einem Mörder. Gelesen von Juliane Köhler. Prolog. In diesem Sommer habe ich den Serienkiller nachts vom Spielzimmer meiner Tochter ausgejagt. Zuerst befolgte ich die abendlichen Rituale aller normalen Menschen. Putzte mir die Zähne, zog einen Pyjama an. Aber wenn mein Mann und meine Tochter eingeschlafen waren, schlich ich mich in mein provisorisches Büro und öffnete meinen Laptop. Ein 15 Zoll großes Fenster in eine Welt der unendlichen Möglichkeiten. In unserem Wohnviertel nordwestlich der Innenstadt von Los Angeles ist es nachts überraschend still. Manchmal hörte ich als einziges Geräusch das Tippen auf dem Touchpad, wenn ich mich per Google Street View den Auffahrten von Männern näherte, die ich nicht kannte. Ich saß fast reglos da und sprang doch mit wenigen Klicks Jahrzehnte in die Vergangenheit. Jahrbücher, Hochzeitsurkunden, Verbrecherfotos. Ich ging tausende Seiten Polizeiakten aus den 70ern durch. Ich studierte Autopsieberichte. Dabei war ich umgeben von Dutzenden von Stofftieren und rosa Mini-Bongos. Aber das störte mich nicht. Ich hatte den richtigen Platz für meine Suche gefunden. Einen Rückzugsort, wie ihn jede Obsession braucht. Meiner war übersät mit Malpapier, auf dem ich mit Buntstiften kalifornische Strafrechtsparagraphen notierte. Gegen Mitternacht des 3. Juli 2012 öffnete ich ein Dokument mit einer Liste aller Wertgegenstände, die er im Laufe der Jahre gestohlen hatte. Etwas mehr als die Hälfte hatte ich fett markiert, allesamt Sackgassen. Meine nächste Suche galt Manschettenknöpfen, die im September 1977 in Stockton entwendet wurden. Zu diesem Zeitpunkt war der Golden State Killer, wie ich ihn mittlerweile getauft hatte, noch nicht zum Mörder geworden. Er war ein Serienvergewaltiger, den man den East Area Rapist nannte. Er überfiel Frauen und Mädchen in ihren Schlafzimmern, anfangs im Osten von Sacramento County, dann drang er in die Orte im Central Valley und der East Bay von San Francisco vor. Er war jung, zwischen 18 und 30, weiß und sportlich. Auf der Flucht konnte er hohe Zäune überspringen. Als Ziel bevorzugte er einstöckige Häuser, möglichst das vorletzte von der nächsten Straßenkreuzung, in Wohnvierteln der Mittelklasse. Er trug immer eine Maske. Präzision und ein starker Selbsterhaltungstrieb gehörten zu seinen charakteristischen Merkmalen. Wenn er ein Opfer ins Visier nahm, drang er oft vorher ins Haus ein, wenn niemand dort war, betrachtete Familienfotos, machte sich mit der Raumaufteilung vertraut, er setzte Verandalampen außer Betrieb und entriegelte Schiebetüren. Aus Waffen entfernte er die Munition. Arglose Hausbesitzer ließen ihre vorher verschlossenen Tore geöffnet, und wenn er Bilderrahmen verrückt hatte, stellten die Bewohner sie wieder an ihren Platz und dachten sich nichts dabei. Die Opfer schliefen sorglos, bis sie im grellen Licht seiner Taschenlampe erwachten. Sie waren geblendet und desorientiert. Schlaftrunkene Gedanken begannen zu rasen. Eine Gestalt, die sie nicht sehen konnten, richtete die Lampe auf sie, aber wer und warum? Ihre Angst konzentrierte sich auf die Stimme, die sie hörten, auf das kehlige Flüstern durch zusammengebissene Zähne, schroff und bedrohlich. Einige Opfer berichteten, er habe manchmal gestottert und zittrig oder mit höherer Stimme gesprochen, als habe der maskierte Fremde in der Dunkelheit nicht nur sein Gesicht verbergen wollen, sondern auch eine tiefe Unsicherheit. Der Fall in Stockton im September 1977, bei dem er die Manschettenknöpfe stahl, war sein 23. Überfall nach einer exakt eingehaltenen Sommerpause. Das Scharren der Haken an der Gardinenstange weckte eine 29-jährige Frau um 1:30 Uhr morgens in ihrem Schlafzimmer im Nordwesten von Stockton. Sie setzte sich leicht auf. Im Licht der Verandalampe zeichnete sich eine Silhouette in der Tür ab. Das Bild verschwand, als der Strahl der Taschenlampe ihr Gesicht fand und sie blendete. Als ungebremste Macht stürmte er auf ihr Bett zu. Den letzten Überfall hatte er Ende Mai, am Memorial Day-Wochenende, begangen. Nun war es Anfang September. Der Dienstag nach Labor Day. Der Sommer war vorbei, er war wieder da. Jetzt hatte er es auf Paare abgesehen. Das weibliche Opfer versuchte, dem Polizisten, der den Fall aufnahm, den üblen Körpergeruch ihres Angreifers zu beschreiben. Es fiel ihr schwer, ihn zu benennen. Er stammte nicht von mangelnder Hygiene, sagte sie. Der Geruch kam weder aus den Achseln noch aus dem Mund. Laut Polizeibericht konnte das Opfer ihn nur als einen Geruch der Nervosität beschreiben, der von keinem bestimmten Körperteil ausging, sondern aus jeder Pore strömte. Der Polizist fragte, ob sie es genauer schildern könne. Sie konnte es nicht, weil sie so etwas vorher noch nie gerochen hatte. Wie bei anderen Taten in Stockton behauptete er, er sei auf Geld aus, ignorierte es dann aber, als er es vor sich hatte. Er wollte Gegenstände, die für seine Opfer persönlichen Wert besaßen. Gravierte Eheringe, Führerscheine, Souvenirmünzen. Die Manschettenknöpfe waren ein Familienerbstück. In den 50er Jahren gefertigte Unikate, auf denen die Initialen NR eingraviert waren. Am Seitenrand seines Berichts hatte der Polizist die Schmuckstücke grob skizziert. Ich wollte recherchieren, ob sie mit ihren Initialen vielleicht ungewöhnlich waren. Bei einer Internetsuche fand ich heraus, dass Jungennamen mit dem Anfangsbuchstaben N recht selten waren. In den 30er und 40er Jahren, in denen der ursprüngliche Besitzer wahrscheinlich geboren wurde, tauchte in den Listen der 100 beliebtesten Namen sogar nur ein solcher Name auf. Ich gab eine Beschreibung der Manschettenknöpfe bei Google ein und drückte die Eingabetaste. Es ist recht vermessen zu glauben, man könne einen verwickelten Serienmörderfall aufklären, den eine Sondereinheit aus 5 kalifornischen Gerichtsbezirken mit Unterstützung des FBI nicht hatte lösen können, vor allem wenn die Ermittlungsarbeit wie bei mir Marke Eigenbau ist. Mein Interesse an Verbrechen wurzelt in einem persönlichen Erlebnis. Als ich 14 war, weckte der ungelöste Mord an einer Nachbarin in mir eine Faszination für ungeklärte Fälle. Mit dem Aufkommen des Internets wuchs sich mein bloßes Interesse zu einer aktiven Beschäftigung aus. Als immer mehr offizielle Dokumente online gestellt und die Suchmaschinen weiterentwickelt wurden, erkannte ich die Möglichkeiten, die sich einem neugierigen, an Kriminalfällen interessierten Menschen boten und schuf 2006 die Website True Crime Diary. Wenn meine Familie schlafen geht, reise ich durch die Zeit und füge mithilfe der Technologie des 21. Jahrhunderts alte Ermittlungsergebnisse neu zusammen. Ich klicke mich durchs Internet auf der Suche nach digitalen Spuren, die öffentliche Stellen übersehen haben könnten, kombiniere digitalisierte Telefonbücher, Jahrbücher und Google Earth-Ansichten von Tatorten, ein unerschöpfliches Reservoir möglicher Hinweise für die Laptop-Ermittlerin. Und meine Theorien teile ich mit den treuen Leserinnen und Lesern meines Blogs. Ich habe über zahllose ungelöste Verbrechen geschrieben, von Chloroformmördern bis zu Killerpriestern. Der Golden State Killer allerdings hat mich am stärksten in seinen Bann geschlagen. Neben 50 sexuellen Gewalttaten im Norden Kaliforniens war er für 10 sadistische Morde in Südkalifornien verantwortlich. Dieser Fall erstreckte sich über ein Jahrzehnt und brachte den Staat dazu, die Gesetze über den Umgang mit DNA-Beweisen zu ändern. Weder der Zodiac-Killer, der San Francisco Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre terrorisierte, noch der Night Stalker, wegen dem die Menschen in Südkalifornien in den 80ern ihre Fenster verriegelten, war so aktiv. Trotzdem wurde der Golden State Killer kaum zur Kenntnis genommen. Er besaß keinen einprägsamen Namen, bis ich einen erfand. Er schlug in verschiedenen Gerichtsbezirken Kaliforniens zu, die nicht immer ihre Informationen austauschten. Als DNA-Tests enthüllten, dass Verbrechen, zwischen denen man keinen Zusammenhang vermutet hatte, einem einzigen Mann zuzuschreiben waren, lag sein letzter bekannter Mord mehr als 10 Jahre zurück und seine Ergreifung galt nicht als dringlich. Er lebte weiter auf freiem Fuß, offensichtlich unauffällig und nicht identifiziert. Doch er quälte immer noch seine Opfer. 2001 nahm eine Frau in Sacramento in dem Haus, in dem sie 24 Jahre zuvor überfallen worden war, das Telefon ab.
»Weißt du noch, wie wir gespielt haben?«
flüsterte ein Mann. Sie erkannte die Stimme sofort. Mit seinen Worten spielte er darauf an, was er in Stockton gesagt hatte, als die 6-jährige Tochter des Paares aufgestanden und ihm auf dem Weg ins Bad begegnet war. Etwa 7 Meter vor ihr hatte er gestanden, mit einer braunen Skimaske und schwarzen Strickhandschuhen und ohne Hose. Er hatte einen Gürtel mit einer Art Schwert darin getragen.
»Ich spiele mit Mama und Papa«, hatte er gesagt. »Komm und schau zu.«
Ich verbiss mich in den Fall, weil ich das Gefühl hatte, man müsste ihn lösen können. Das Trümmerfeld, das er hinterlassen hatte, war gleichzeitig zu groß und zu klein. Es gab so viele Opfer, so viele Spuren, aber in einem relativ überschaubaren Gebiet. Dadurch wurde es leichter, Daten über potenzielle Verdächtige zu sammeln. Der Fall nahm mich bald ganz gefangen. Dana Point, 1980. Roger Harrington las den handgeschriebenen Zettel, der unter der Klingel klemmte. Er war auf den 20.08.80 datiert, den Vortag. »Liebe Patty, lieber Keith, wir haben um 7 vorbeigeschaut, aber es war niemand zu Hause. Ruft ihr an, wenn sich die Planung geändert hat?« Unterschrieben war er mit Meredith und Jay, Namen, die Roger als Freunde seiner Schwiegertochter erkannte. Er wollte die Haustür öffnen und merkte überrascht, dass sie verschlossen war. Keith und Patty schlossen selten ab, wenn sie zu Hause waren. Vor allem nicht, wenn sie ihn zum Abendessen erwarteten. Als Roger in die Auffahrt gebogen war, hatte er den Garagentoröffner gedrückt. Und sowohl Keiths als auch Pattys Auto hatten dort gestanden. Sein MG und ihr VW. Wenn sie nicht im Haus waren, dann bestimmt beim Joggen, dachte Roger. Mit dem Schlüssel, der über dem Terrassenspalier versteckt war, betrat er das Haus und nahm die Post, einen ungewöhnlich dicken Packen, mit hinein. Das Haus Nummer 33381 am Cockleshell Drive steht in Niguel Shores, einer weitläufigen, umzäunten Wohnanlage in Dana Point, einer Küstenstadt im Süden von Orange County. Es gehörte Roger, der allerdings in eine Eigentumswohnung im nahegelegenen Lakewood gezogen war, das näher an seinem Büro in Long Beach lag. Im Moment wohnte in dem Haus am Cockleshell Drive sein 24-jähriger Sohn Keith, Medizinstudent im 3. Jahr an der University of California, Irvine, mit seiner Frau Patty, einer staatlich geprüften Krankenschwester, worüber Roger sich freute, weil sie sich so öfter sahen. Das Haus war im Stil der späten 70er eingerichtet. Schwertfisch an der Wand, Kronleuchter von Tiffany, Blumenampeln aus Makramee. Roger machte sich in der Küche einen Drink. Obwohl es noch nicht dämmerte, war es im Haus schummrig. Durch die nach Süden zeigenden Fenster und gläsernen Schiebetüren sah man in der Ferne das blau glitzernde Meer. Auf der Spüle stand eine Einkaufstasche von Alpha Beta mit 2 Konservendosen. Neben einem Laib Brot lagen auf der Anrichte 3 abgeschnittene, altbackene Scheiben. Allmählich beschlich Roger Angst. Er ging über den ockerfarbenen Teppichboden im Flur zu den Schlafzimmern. Die Tür zum Gästezimmer, in dem Keith und Patty schliefen, stand offen. Wegen der geschlossenen Rollläden konnte er nicht viel sehen. Das Bett war gemacht, die Decke bis zum dunklen, hölzernen Kopfteil hochgezogen. Als Roger die Tür wieder schließen wollte, fiel ihm die seltsame Wölbung der Tagesdecke auf. Er ging zum Bett, drückte darauf und spürte etwas Hartes. Er schlug die Decke zurück. Der Kontrast zwischen dem ordentlich gemachten Bett und dem, was sich unter der Decke fand, war in seiner Absurdität kaum zu begreifen. Keith und Patty lagen auf dem Bauch. Ihre Arme waren seltsam verdreht, die Handflächen zeigten nach oben. Ihre Körper wirkten zerschmettert, als wären sie aus großer Höhe herabgestürzt. Blut hatte sich auf dem ganzen Bett ausgebreitet. Keith war der jüngste von Rogers 4 Söhnen. Hervorragender Student, in der Highschool einer der besten Baseballspieler der Region. Vor Patty war Keith längere Zeit mit einer Medizinstudentin zusammen gewesen, die alle schon als seine zukünftige Frau betrachtet hatten. Irgendwann hatte sie an eine andere Hochschule gewechselt, was Roger sich nie erklären konnte, und das Paar hatte sich getrennt. Wenig später hatten sich Keith und Patty am UCI Medical Center kennengelernt. Ein Jahr danach hatten sie geheiratet. Roger hatte sich insgeheim gesorgt, Keith habe sich zu schnell auf diese neue Beziehung eingelassen, aber Patty war eine ebenso warmherzige, liebenswerte Person wie Keith. Von ihrem letzten Freund hatte sie sich wegen seines Marihuana-Konsums getrennt und sie schienen sich aufrichtig zu lieben. Roger hatte viel Zeit mit den Kindern, wie er sie nannte, verbracht. Er hatte ihnen geholfen, im Garten einen neuen Rasensprinkler zu installieren. Am vergangenen Samstag hatten sie zu dritt im Garten Pflanzen zurückgeschnitten. Später am Abend hatten sie eine Grillparty zum Geburtstag von Pattys Vater gegeben. Wenn im Film jemand eine Leiche findet, schüttelt er sie ungläubig. Roger tat das nicht. Das war nicht nötig. Selbst im Dämmerlicht konnte er sehen, dass die helle Haut seines Sohnes violett angelaufen war. Es gab kein Anzeichen für einen Kampf, keinen Hinweis auf ein gewaltsames Eindringen. Nur eine der Schiebetüren war möglicherweise nicht verschlossen gewesen. Patty hatte Dienstagabend um 21.48 Uhr Lebensmittel gekauft. Das zeigte die Quittung von Alpha Beta. Später, gegen 23 Uhr, hatte ihre Schwester Sue angerufen. Keith hatte sich schlaftrunken gemeldet und das Telefon an Patty weitergereicht. Sie hatte Sue gesagt, sie seien schon im Bett. Am nächsten Morgen werde die Pflegeagentur früh anrufen. In Pattys Kopfwunde wurde ein Metallfragment aus Messing gefunden. Das legte nahe, dass jemand nach Pattys Gespräch mit ihrer Schwester und vor Mittwochmorgen, als sie nicht bei der Arbeit erschienen war, einen der metallenen Kreisregner der Sprinkleranlage aus dem Rasen gezogen hatte und damit ins Haus geschlichen war. In einer Wohnsiedlung mit einem bewachten Tor. Und niemand hatte etwas gehört.